Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Europäische Spitzenpolitiker haben sich enttäuscht über den Erfolg von EU-Kritikern bei einem Referendum in den Niederlanden gezeigt. Die Wähler konnten über das Abkommen der EU mit der Ukraine abstimmen. Mehr als 60% votierten dagegen. Die Initiatoren hatten das Referendum mit einer Kampagne gegen die Politik der EU im Allgemeinen verbunden. Daher messen viele der Abstimmung eine Signalwirkung bei. EU-Kommissionspräsident Juncker ließ erklären, er werde weiter für Europa kämpfen.
Der Tag danach in der niederländischen Hauptstadt, da hinten im kleinen Turm, hat Ministerpräsident Rutte sein Büro. Und der hat jetzt ein Problem. 2,6 Millionen Mal dagegen, was nun? Rutte ist heute äußerst kurz angebunden, immer wieder seine Antwort. Ich habe das Ergebnis bereits gestern kommentiert. In den kommenden Tagen, Wochen oder Monaten werden wir an einer Lösung arbeiten. Rutte will das Referendum nicht einfach ignorieren, auch wenn es nicht bindend ist. Die Gegner des Abkommens mit der Ukraine triumphieren, aber wirklich stoppen werden sie es wohl nicht. Die EU-Kommission lässt wissen, das Abkommen sei bereits provisorisch in Kraft und daran ändere sich nichts. Wird dem niederländischen Nee im Juni ein britisches No folgen? Nein, natürlich nicht, sagt David Cameron mit Blick auf die Abstimmung im Juni. Das hat keinen Effekt auf uns. Bei uns geht es um Größeres. Bleiben wir in der EU oder gehen wir? Wir müssen den Bürgern Europa besser erklären. Das ist heute oft zu hören.
Wir müssen sehen, dass wir für europäische Dinge wie einen solchen Vertrag sehr viel offensiver in der Bevölkerung auch werben müssen. Das hat man in den Niederlanden nicht gemacht und man hat nicht einen wirklichen Wahlkampf für den Vertrag gemacht. Und da muss man sich über ein solches Ergebnis nicht wundern.
Und das in dem Land, das gerade den Vorsitz der EU innehat. Das Abkommen mit der Ukraine ist jetzt wohl das kleinere Problem. Das Referendum hier hat drastisch gezeigt, wie groß das Misstrauen vieler Bürger gegenüber der EU ist. Und das ist laut Umfragen nicht nur in den Niederlanden so.
Weitere Reaktionen auf das niederländische Referendum und einen Ausblick auf mögliche Konsequenzen finden Sie auf tagesschau.de. Bundeskanzlerin Merkel und der französische Staatspräsident Hollande haben der Ukraine weitere Unterstützung zugesichert. Der Ausgang des Referendums in den Niederlanden war eines der Themen bei den deutsch-französischen Regierungskonsultationen in Metz. Im Mittelpunkt der Beratungen stand die Flüchtlingsfrage. Merkel und Hollande mahnten, die jüngsten Beschlüsse in der EU schnell umzusetzen. So forderten sie, den Aufbau einer europäischen Grenz- und Küstenwache bis zum Sommer abzuschließen.
Eigentlich ein Routinetreffen, doch angesichts der Spannungen in Europa eine Zusammenkunft mit großer Symbolkraft. Allein der Ort, Metz, die lothringische Stadt nahe der Grenze mit deutsch-französischer Vergangenheit. Heute der Ort, an dem Angela Merkel und François Hollande ihre Gemeinsamkeit demonstrieren. Wir wollen ein neues Licht auf die deutsch-französische Freundschaft werfen, auch im Kontext der Entwicklung unserer Gesellschaft, vor allem in der aktuellen Flüchtlingsfrage. Deutschland wünscht sich mehr Engagement in der Flüchtlingspolitik. Frankreich möchte ein stärkeres Eingreifen gegen den Terrorismus.
Wollen wir die Außengrenzen Europas oder besser gesagt des Schengen-Raums schützen? Oder wollen wir wieder alle dazu zurückkehren, jeder seine nationale Grenze zu schützen? Das ist im Grunde die Aufgabe, vor der wir stehen.
Diskussion mit Jugendlichen aus beiden Ländern. Eine gemeinsame Initiative soll Bildungschancen für Flüchtlinge stärken.
Man konnte wirklich erkennen, dass die Meinung der Jugendlichen, was natürlich auch sehr wichtig ist, weil wir die Zukunft sind, anerkannt wird.
Der deutsch-französische Ministerrat endete mit einem demonstrativen Schulterschluss, trotz aller Differenzen. Nach außen einig, nach innen knirscht es vor allem in der Flüchtlingsfrage. Denn Hollande möchte nur 30.000 Flüchtlinge aufnehmen. Hier gehen Deutschland und Frankreich nicht Hand in Hand. Doch Merkel und Hollande reagieren zurückhaltend. Denn sie wissen, wie wichtig die Einigkeit beider Länder für Europa ist.
Bundespräsident Gauck hat eine schnelle Eingliederung von Flüchtlingen in Deutschland gefordert. Diese Aufgabe dürfe nicht allein dem Staat überlassen werden, sagte Gauck bei einer Veranstaltung in Schloss Bellevue in Berlin. Nur gemeinsam könnten alteingesessene Menschen aus Einwandererfamilien und Neuankömmlinge eine Gesellschaft bilden. Integration müsse als Investition in die Zukunft angesehen werden.
Mit spitzen Ohren dürfte nicht nur dieser ungeladene Gast im Schloss Bellevue heute gehört haben, wie der Bundespräsident deutlicher als im Redemanuskript ursprünglich vorgesehen den Umgang der Parteien mit der Flüchtlingskrise kritisierte.
Unser Land ist stark und stabil, auch wenn gegenwärtig die Polarisierung zugenommen hat und der Ton der politischen Auseinandersetzung schärfer geworden ist. Oft wahrlich schärfer als zur Lösung der Probleme erforderlich.
Flüchtlinge müssten direkt nach ihrer Ankunft in Deutschland und intensiver als bisher gefördert werden, so der Bundespräsident. Dann könne ihre Integration gelingen. Ein Scheitern dieses politischen Großprojekts dürfe sich Deutschland aus vielerlei Gründen nicht leisten.
Sonst riskieren wir eben, dass aus Frust und Langeweile Gewalt und Kriminalität werden oder politischer und religiöser Extremismus gedeihen kann. Wir dürfen keine Bedingungen begünstigen, die wir später bereuen.
Die Flüchtlinge rief der Bundespräsident dazu auf, sich aktiv an der Gesellschaft zu beteiligen und die deutschen Gesetze zu achten.
Joachim Gauck hat sich mit Parteienkritik bisher sehr zurückgehalten. Dass er sich heute so deutlich zu Wort meldet, zeigt deshalb, wie groß seine Sorge ist. Nicht nur darüber, dass die Integration scheitern könnte, sondern auch darüber, dass die Gesellschaft in der Flüchtlingsfrage weiter auseinanderdriftet.
In Griechenland haben die Behörden tausenden Flüchtlingen, die unerlaubt im Hafen von Piräus kampieren, ein Ultimatum gestellt. Sie sollen den Hafen innerhalb von 2 Wochen verlassen und in Aufnahmelager im Landesinneren umziehen. Der Hafen soll frei sein, wenn dort in der Ferienzeit mehr Touristen ankommen.
Mehr als 4.700 Flüchtlinge befinden sich noch im Hafen von Piräus. Ihre Zelte standen auf der Anlegestelle E3. Wenn dort die Kreuzfahrtschiffe ankommen, befürchteten die Behörden ein Chaos. Inzwischen wurden die Flüchtlinge in einen anderen Hafenbereich gebracht. Übersetzer versuchten im Auftrag der Behörden und des UNHCR, die Flüchtlinge zum Verlassen des Hafengeländes zu bewegen, warben mit Fotos von staatlichen Aufnahmelagern. In diesem Camp bei Thessaloniki gibt es Internet, Strom, sanitäre Anlagen und Essen. Für die Sicherheit der Flüchtlinge sorgt ein Wachdienst. Doch es ist kein Gefängnis. Sie können sich innerhalb und auch außerhalb des Camps frei bewegen. Viele Flüchtlinge aber lassen sich nicht überzeugen. Wir wollen nicht von hier weggehen, weil alles, was die uns sagen, eine Lüge ist. Doch nach der Ankündigung der Behörden, dass an der Anlegestelle E3 kein Essen mehr an die Flüchtlinge ausgegeben werde, steigen einige in einen bereitgestellten Bus. Bis zum frühen Abend konnten 46 Flüchtlinge überzeugt werden, Piräus zu verlassen und zu einem staatlichen Aufnahmelager zu fahren. Auf der Insel Lesbos verdichten sich inzwischen die Hinweise, dass morgen früh weitere 100 Flüchtlinge in die Türkei abgeschoben werden sollen, im Rahmen des Abkommens zwischen der EU und Ankara.
Bei einem Feuer in einem Haus in Bingen, in dem auch Flüchtlinge untergebracht waren, sind 6 Menschen verletzt worden. Die Polizei geht von einem Anschlag aus. In dem ehemaligen Hotel wohnten insgesamt 25 Menschen. Weil es am Gebäude frische Hakenkreuzschmierereien gibt, prüft eine Sonderkommission ein rechtsextremes Motiv. Das Feuer wurde nach ersten Ermittlungen vorsätzlich im Keller gelegt. Nach einer ARD-Dokumentation gibt es neue Hinweise auf Verbindungen zwischen der Terrorzelle NSU und dem Verfassungsschutz. Demnach soll das NSU-Mitglied Mundlos in der Zeit für einen V-Mann gearbeitet haben, als die Mordserie begann. Der Spitzel soll einem dpa-Bericht zufolge später auch Beate Zschäpe beschäftigt haben. Der NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages will den Hinweisen nun schnell nachgehen.
Ralf Marschner, Deckname Primus. 10 Jahre hat er als V-Mann für das Bundesamt für Verfassungsschutz gearbeitet. Nach Recherchen der ARD-Doku der NSU-Komplex hat jener Marschner in seiner Zwickauer Baufirma das NSU-Mitglied Uwe Mundlos zwischen 2000 und 2002 beschäftigt. Das rechtsextreme Trio aus Zschäpe, Bönhardt und Mundlos war zu dieser Zeit bereits untergetaucht. Ein Ingenieur, der mit der Baufirma von V-Mann Marschner in dieser Zeit zu tun hatte, erkennt Uwe Mundlos wieder. Dieser benutzte damals den Aliasnamen Max Florian Burkhardt.
Also der Mann auf diesem Bild ist der Vorarbeiter von Herrn Marschner. Ja, er hatte dieses prägnante Bärtchen und auch die schwarze Kleidung hatte er immer an. Also sehr eindeutig.
Hat der Verfassungsschutz gewusst, dass demnach ein gesuchter Rechtsterrorist für einen V-Mann gearbeitet hat? Der Präsident des Bundesamtes bestreitet das heute. Petra Pau, Obfrau der Linken im NSU-Bundestagsuntersuchungsausschuss, kritisiert den Umgang der Behörde mit V-Männern.
Es galt immer der fatale Grundsatz Quellenschutz vor Aufklärung von Straftaten. Und wenn sich das bewahrheitet, was heute im Raum steht, dann hätten wir allerdings eine neue Qualität, der nicht nur Kumpanei, sondern Verdeckung von Straftaten erreicht.
Das Brisante, Marschners Baufirma hatte den Recherchen zufolge genau an den Tagen Fahrzeuge angemietet, an denen in Nürnberg und München zwei der Morde begangen wurden, die dem NSU zugeschrieben werden. Die Verbindung zwischen V-Mann Primus und Mundlos. Nach Ansicht vieler Nebenkläger im Münchner NSU-Prozess ein weiteres Indiz für das Versagen des Verfassungsschutzes.
Ich stelle sogar die Frage, ob nicht es der Verfassungsschutz war, der dieses Arbeitsverhältnis erst eingefädelt hat. Für mich ist es auch erstaunlich, unter welchen Umständen V-Mann Primus plötzlich von der Bildfläche verschwand, ins Ausland ging. Auch da habe ich die Frage, ob der Verfassungsschutz mit diesem Absetzen etwas zu tun hatte.
Marschner wurde offenbar 2002 als V-Mann abgeschaltet. Mehrere Opferanwälte wollen den Ex-Informanten als Zeugen im NSU-Prozess hören.
Am heutigen Weltgesundheitstag hat die WHO vor einer rasanten Ausbreitung von Diabetes gewarnt. Weltweit gibt es inzwischen mehr als 400 Millionen Betroffene, etwa viermal so viele wie 1980. In Deutschland sind 6,7 Millionen Menschen an Diabetes erkrankt, darunter immer mehr Kinder und Jugendliche.
Süß, klebrig, lecker. Doch zu viel Zucker kann das Leben kosten. In Deutschland starben allein 2014 etwa 23.000 Menschen an den Folgen der sogenannten Zuckerkrankheit, an Herzinfarkt, Schlaganfall oder Nierenversagen. Die Diagnose Diabetes kann ein Arzt nach einer einfachen Blutuntersuchung stellen. Es gibt zwei Arten von Diabetes. Typ 1, eine Autoimmunkrankheit. Man kann sie von Geburt an bekommen. Der Körper kann dann kein eigenes Insulin produzieren. Diese Form haben 5% der Erkrankten. Typ 2 kann im Lauf des Lebens auftreten. Gründe unter anderem ungünstige Ernährung und Bewegungsmangel. Darunter leiden 95% der Erkrankten. Dabei gibt es simple Präventionsmöglichkeiten.
Das Wichtigste ist das Gesundheitsbewusstsein, das heißt eine gesunde Lebensweise, von der wir immer wieder reden. Also Ernährung, die wenig fettreich ist, wenig kalorienreich ist, häufige Bewegung, auch in höherem Alter. Das ist eigentlich das Entscheidende.
Denn viele Diabetiker erleiden Folgeerkrankungen. 50.000 Mal pro Jahr wird einem Diabetiker in Deutschland ein Fuß amputiert. 2.000 Diabetiker erblinden. Eine Entwicklung dabei, Diabetespatienten werden immer jünger. Experten fordern deshalb strengere Marketingbeschränkungen für Kinderprodukte und Standards für Schulessen.
Die Lebensmittelwirtschaft trägt maßgeblich Mitschuld an dem weltweiten Anstieg von Diabetes Typ 2. Auch deshalb, weil sie ganz gezielt schon Kinder sehr früh auf ungesunde Lebensmittel prägt.
Die Kosten, die Diabetes im Gesundheitssystem verursacht, sind immens. 35 Milliarden Euro pro Jahr in Deutschland. Weil süß eben auch lecker ist.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 8. April.
Tiefs sorgen morgen im Südosten für regnerisches Wetter, im Westen und Nordwesten für Schauer. Dazwischen wird es freundlich. Heute Nacht gibt es im Südosten zeitweise Regen, an der Nordsee weiter Schauer. Sonst wird es zunehmend trocken. Morgen scheint von Rheinland-Pfalz bis nach Vorpommern häufig die Sonne. Im Südosten bleibt es bedeckt und regnerisch. Im Nordwesten gibt es Schauer und einzelne Gewitter. Heute Nacht Abkühlung auf 7 bis 2 Grad, in Mittelgebirgslagen leichter Frost. Morgen an den Alpen höchstens 5, im Berliner Raum bis 15 Grad. Am Samstag im Südosten weiter Regen, sonst Sonne, Wolken und am ehesten nach Westen hin Schauer. Auch Sonntag und Montag im Westen und Nordwesten eher wechselhaftes, sonst freundliches und meist trockenes Wetter, dabei wieder milder.
Um 23.15 Uhr meldet sich Karin Joska mit den Tagesthemen. Verschwindende Volkspartei. Die SPD erreicht im ARD-Deutschland-Trend nur noch 21%. Und wohin mit den Flüchtlingen? Das Beispiel Hamburg zeigt die tiefe Spaltung der Gesellschaft. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.